Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wiebke Garz, ich bin Redakteurin im Ressort Medizin. In dieser Folge soll es um die Venen gehen, genauer gesagt um die Therapie von Venenerkrankungen mit medizinischen Kompressionsstrümpfen. Vor kurzem ist die entsprechende Leitlinie aktualisiert worden und ich freue mich, dass ich jetzt mit Professorin Stefanie Reich-Schupke darüber sprechen kann. Sie ist Fachärztin für Dermatologie und Phlebologie in Recklinghausen und hat an der Leitlinie mitgeschrieben. Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Vorweg einmal gesagt, in der Leitlinie geht es ja auch um medizinische Kompressionsverbände, aber hier im Podcast wollen wir nur die Kompressionsstrümpfe behandeln. Ich fange mal klein an. Wenn ich zum Beispiel im Job viel sitze und stehe und abends fühlen sich die Beine schwer an und die Schuhe sitzen enger, habe aber keine echten Beschwerden, soll ich mir dann Stützstrümpfe im Kaufhaus besorgen oder könnte ich dann mir auch schon Kompressionsstrümpfe verordnen lassen?
Solange keine echten Beschwerden vorliegen, sondern nur mal so hin und wieder kleine abendliche Schwellungen da sind, die auch immer wieder von alleine mehr oder weniger verschwinden oder über Nacht verschwinden, keine Hautzeichen da sind, die jetzt auf ein echtes Venenleiden hindeuten, also die Braunverfärbungen an den Unterschenkeln oder zunehmend weißgestellte kleine Gefäße an der Fußinnenseite. Das wären halt so Hinweise auf ein fortgeschrittenes Venenleiden und man sieht auch keine Krampfadern am Bein. Dann würden normalerweise erstmal ja so klassische stützende Strümpfe oder Reisestrümpfe, Sportstrümpfe, mittlerweile gibt es da ja auch im Lifestyle-Bereich ein relativ großes Angebot, ausreichend sein, die Beine zu unterstützen. Und das Allerwichtigste ist eigentlich Bewegung. Also wenn man einen sitzenden Alltag hat, immer mal wieder ein paar Schritte gehen, Laufstrecken einbauen, wenn es möglich ist, die Füße auch mal hochlegen oder die Fußsippe unterm Tisch betreiben. Aber dann müssen es nicht direkt medizinische Hilfsmittel sein, weil das ist ja das, was die Stützstrümpfe von den medizinischen Kompressionsstrümpfen unterscheidet, dass die halt ein medizinisches geprüftes Hilfsmittel sind, nach sogenannter RAL-Norm gefertigt werden und ganz definierte Druckwerte und Druckverläufe und Materialeigenschaften haben. Und entsprechend sind sie deutlich teurer und auch natürlich hochwertiger in der Herstellung.
Ja.
Aber nicht jeder, der abends einmal dicke Füße hat, braucht immer direkt das medizinische Hilfsmittel.
Wenn es aber tatsächlich solche Anzeichen gibt für eine Erkrankung, wie ist das diagnostische Vorgehen für Hausärzte dann? Brauchen Sie außer der Duplexsonographie noch andere diagnostische Verfahren?
Normalerweise, also das Erste ist erstmal, dass man den Patienten befragt, welche Beschwerden da sind. Also wenn diese Schwellungen regelmäßig auftauchen, ist das natürlich ein harter Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmt im Abfluss. Wenn dann so Verfärbungen da sind oder vielleicht auch Ekzeme an den Unterschenkeln, dann ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass ein Venenleiden vorliegen kann. Man unterscheidet dann halt einmal die Duplexsonographie, also um tatsächlich nachzuschauen, wie ist der Durchmesser in den Venen, funktionieren die Klappen und so weiter. Aber man hätte halt auch die Möglichkeit, Funktionsuntersuchungen zu machen, also diese DPPG oder LRR war das frühere Verfahren, um zu schauen, wie gut der Abfluss in Kooperation mit der Muskelpumpe funktioniert. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Also eigentlich ist die Duplexsonographie der Goldstandard.
Es gibt ja auch viele Apotheken und auch Sanitätshäuser, die bieten Venenmessungen an im Rahmen von Aktionstagen zum Beispiel. Dafür wird dann die LRR, also die Lichtreflexionsrheografie, angewendet. Was halten Sie davon?
Das ist für die Patienten immer eine ganz gute Einschätzung, was ihre Abrumpffunktion sozusagen angeht. Also wenn da Auffälligkeiten sind, dann lohnt es sich auf jeden Fall weitere Abklärungen anzugehen. Nicht immer liegt es dann an den Venen. Manchmal liegt es auch einfach an der fehlerhaften Beweglichkeit im Sprunggelenk. Also wenn da Einschränkungen sind, dann kann halt die LRR auch falsch negativ sein sozusagen. Also dass sie fehlerhafterweise ein pathologisches Problem anzeigt.
Gilt für den Einsatz von medizinischen Kompressionsstrümpfen grundsätzlich je früher, desto besser oder ist das nicht immer der Fall?
Das kann man so pauschal nicht sagen, aber bei bestimmten Erkrankungen ist das eindeutig nachgewiesen. Also zum Beispiel dann, wenn die Patienten eine diagnostizierte tiefe Beinvenenthrombose haben, dann sollte die Kompression sofort begonnen werden, weil der frühe Beginn halt sowohl die Schmerzen als auch die Ödeme schneller reduziert und auch das Risiko eines sogenannten postthrombotischen Syndroms reduziert. Bei ausgeprägten Ödemen würde man halt jetzt nicht primär direkt einen medizinischen Kompressionsstrumpf anlegen, sondern erstmal eine Entstauungstherapie mit Verbänden machen, bis man einen relativ stabilen Beinumfang hat, der sich nicht mehr so dramatisch verändert. Aber ansonsten, ja, macht es durchaus Sinn, die Kompressionstherapie frühzeitig mit ins Boot zu holen, wenn es um echte venöse Erkrankungen geht.
Werbung.
Kompakt, zielgerichtet und praxisnah. Mit unserem neuen Newsletter Allgemeinmedizin erhalten Sie jeden Montag die relevanten Berichte, Tipps und Neuigkeiten aus dem Spektrum der Inneren- und Allgemeinmedizin. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden, was wichtig ist für Ihre Arbeit in der Praxis. Unsere Newsletter sind kostenlos für medizinische Fachkreise. Melden Sie sich direkt an ärztezeitung.de/newsletter.
Gerade auch fürs Anmessen ist es ja auch wichtig, dass die Patienten früh morgens dann, wenn die Beine noch nicht geschwollen sind, ins Sanitätshaus oder in die Apotheke gehen.
Genau.
Kommen wir jetzt mal zum Wirkmechanismus. Wie wirken Kompressionsstrümpfe genau bei den klassischen Indikationen? Das sind ja dann chronische Venenkrankheiten, die thromboembolische Venenkrankheiten und die Ödeme.
Das Grundprinzip ist eigentlich immer ähnlich. Den äußeren Druck werden erweiterte Venen verkleinert, die Venenklappen können besser schließen und der venöse Rückstrom wird beschleunigt und damit wird die Aktivität der Muskelgelenkpumpe zusammen mit den Venen wirksamer. Gleichzeitig wird auch der Übertritt von Flüssigkeiten in das Gewebe, also aus den Blutgefäßen ins Gewebe, reduziert und der lymphatische Abtransport unterstützt. Und das führt dann halt dazu, dass zum Beispiel bei Ödemen weniger Flüssigkeit ins Gewebe übertritt und die vorhandene Flüssigkeit besser abgepumpt wird, sowohl venös als auch lymphatisch. Bei der chronisch venösen Insuffizienz sinkt der venöse Hochdruck und damit reduzieren sich dann halt auch schwere Gefühlsschmerzen, Schwellungen. Und die Hautveränderungen können sich wieder bessern. Bei der tiefen Beinvenenthrombose geht es vor allem um den akuten Schmerz, der reduziert wird und halt auch das Ödem, was bei ausgeprägten Thrombosen ja mit dabei ist. Beim Ulcus cruris venosum, also der schwersten Form des Venenleidens, wird auch natürlich der venöse Hochdruck reduziert und damit halt die Voraussetzungen für die Abheilung verbessert. Also es kommt halt zu einer besseren Sauerstoffversorgung dieses stark veränderten Gewebes rund um die Ulzeration und damit reduzieren sich dann auch entzündliche Botenstoffe und letztlich kann die Wunde oder wird die Wundheilung gefördert.
Man hat ja viel mehr Venenklappen, als man so sich vorstellt. Also nicht nur ein paar, sondern wirklich viele, richtig?
Ja, genau. Also man kann nicht ganz genau sagen, also es ist auch nicht bei jedem Mensch ganz gleich und man kann auch nicht immer sagen, in welchen Abständen kommen die jetzt vor. Aber man kann zumindest sagen, es sind ziemlich viel mehr. Also man denkt ja immer, es ist nur so eine Klappe in der Leiste und eine in der Kniekehle, aber es sind halt im Beinverlauf ganz viele Venenklappen und oft, wenn mal eine Klappe defekt ist, wird diese Fehlfunktion auch durch andere Klappen in der Umgebung wieder mit aufgefangen und ein Problem wird es halt eigentlich erst, wenn mehrere Klappen in Folge nicht funktionieren.
Können die ganz kaputt gehen und sich regenerieren oder wie ist das?
Ja, also das ist so ein bisschen in der Diskussion, muss man sagen. Es gibt ja verschiedene Mechanismen. Also einmal, wenn ein Thrombus einen Venenanteil verlegt hat, dann ist in der Regel auch die Klappe in der Stelle entsprechend zerstört und wird normalerweise nicht wieder regeneriert. Dann gibt es ja das zweite Problem, dass die Vene zu weit wird. Da ist die Klappe oft noch intakt, aber sie kann halt nicht mehr richtig schließen, weil die Vene einfach ausgeleiert ist. Und das ist jetzt im Moment so Diskussion in der Fachwelt, ob es möglich ist, wenn man insgesamt den Druck auf das Venensystem in dem Bein mindert, zum Beispiel dadurch, dass man große Seitenäste entfernt, ob sich dann auch Klappen in der Umgebung in noch kleineren Gefäßen oder auch in der Stammvene wieder regenerieren können. Da gibt es aber sehr unterschiedliche Meinungen zu.
Spannend ist ja auch der Wirkungsmechanismus bei anderen Indikationen. Dort findet man auf den ersten Blick abwegige wie entzündliche Dermatosen oder auch Schwangerschaftsübelkeit, nennt die Leitlinie, oder auch die taxel induzierte Polyneuropathie und auch die Narbenbehandlung werden da genannt. Wie ist die Studienlage dazu?
Also bei das Erythrozyt oder als klassische chronisch oder entzündliche Dermatosen galten ja lange als Kontraindikationen für die Kompressionstherapie und heute weiß man aber gerade insbesondere beim Erythrozyt oder auch bei den entzündlichen Dermatosen, dass durch die Ödemreduktion, die die Kompression macht, die Gewebespannung insgesamt reduziert wird und damit für den Patienten merklich erstmal die lokalen Beschwerden reduziert werden, aber insgesamt auch der Entzündungszustand deutlich sinkt, so dass man sich das heutzutage zunutze macht, dann, wenn beim Erysipel zum Beispiel die Antibiose schon angesetzt ist und man sieht, dass eine klinische Besserung auftritt, dass dann gleichzeitig auch mit der Kompression wieder begonnen wird und dass die Kompression die Therapie sogar deutlich unterstützt. Also das heißt, die Patienten sind schneller beschwerdefrei und auch der CRP-Wert sinkt schneller. Das ist halt in einer relativ kleinen Studienzahl nachgewiesen worden, aber das können sicherlich die meisten im Alltag auch so bestätigen. Bei den entzündlichen Dermatosen muss man ein bisschen aufpassen, wenn es nässende Dermatosen sind, dann empfiehlt es sich natürlich oft nicht direkt einen Strumpf darüber zu ziehen, sondern es macht Sinn, dann zum Beispiel mit Unterstrümpfen zu arbeiten oder tatsächlich auch für einen gewissen Zeitraum Kompressionsverbände einzusetzen, die dann auch entsprechend häufiger gewechselt werden können. Da ist der Kompressionsstrumpf dann nicht immer die erste Wahl. Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft, ja, da gab es sozusagen eine überraschende Nebenwirkung im Rahmen einer Studie von Frau Dr. Mendoza, die eigentlich primär schauen wollte, wie sich die Kompression auf die Ödeme in der Schwangerschaft auswirken und quasi als Nebenwirkung, in Anführungsstrichen positive Nebenwirkung in dem Falle, hat sich dann gezeigt, dass Übelkeit und Schwindel durch ja quasi eine Stabilisierung des venösen Rückstroms weniger werden, also dass weniger Blut in den Beinen versackt und dadurch diese schwangerschaftsbegleitenden Symptome reduziert werden können. Bei der taxaninduzierten Polyneuropathie, da ist die Kompression eigentlich eher prophylaktisch wirksam. Da geht es also nicht so sehr um die Therapie der Polyneuropathie, sondern während der Taxangabe, also während der Chemotherapie, wird Kompression getragen und das soll halt die Durchblutung vermindern in der entsprechenden Extremität, sodass weniger Chemotherapeutikum dort ankommt und ins periphere Gewebe übertritt. Und das soll dann halt langfristig dazu führen, dass die Polyneuropathie weniger auftritt. Das Gleiche kann man zum Beispiel auch über Kryotherapie erreichen. Aber die Strümpfe sind jetzt erstmal einfacher anzuwenden unter der Gabe. Und bei den Narben macht man sich halt den Druck der Kompression zunutze. Also die Narbe kann in ihrer Dicke nicht weiter wachsen, wenn die Kompression von außen aufgedrückt wird sozusagen. Da gibt es ja zum Beispiel so Ohrclips, die man anwenden kann, wenn jemand nach dem Stechen von Ohrlöchern Keloide bekommt. Oder auch bei Verbrennungsnarben gibt es maßgefertigte Kompressionswäsche, theoretisch auch für den gesamten Körper, die dann in den Narbenbereich angewendet werden kann und ja zur Reduktion von überschießender Narbenbildung eingesetzt wird.
Ich komme jetzt mal zu der Frage, welche Strümpfe für wen geeignet sind. Es gibt ja neben den rundgestrickten Strümpfen, das ist ja die häufigere Variante, auch noch flachgestrickte Strümpfe. Wo liegt da der Unterschied und bei welchen Indikationen bzw. bei welchen Patienten werden sie bevorzugt eingesetzt?
Die Rundstrickmaterialien, da muss man jetzt so ein bisschen in den technischen Hintergrund eintauchen, werden ja quasi über einen Zylinder gestrickt und haben von unten nach oben die gleiche Maschenzahl und die Unterschiede zwischen der Zehenspitze und dem Oberschenkel ergeben sich quasi nur durch eine unterschiedliche Dehnung des Materials. Und bei den flach gestrickten Strümpfen ist es so, dass sie tatsächlich flach wie ein Pullover auf der Strickmaschine gestrickt werden und am Ende dann zusammengelegt werden, wodurch sich halt auch diese bei vielen Strümpfen sichtbare Naht ergibt. Und das hat einfach den Vorteil, dass man im Prinzip in jeder Reihe eine unterschiedliche Maschenzahl stricken kann, sodass diese flach gestrickten Strümpfe viel besser ja an den Extremitätenumfang anzupassen sind. Also das heißt, die sind viel individueller machbar und werden ja in der Regel auch als Maßanfertigung gefertigt. Und sie unterscheiden sich neben dieser Trickart sozusagen, vor allem in ihrer Materialstärke und Festigkeit. Also in der Regel ist das flachgestrickte Material fester und steifer und kann damit halt in Kombination mit der Bewegung des Patienten einen höheren Arbeitsdruck erzeugen, als das Wundstrickmaterial das üblicherweise kann. Auf der anderen Seite hat das Flaschtrickmaterial aber auch den Vorteil, dass es deutlich weniger in Hautfurchen hineinzieht durch diese erhöhte Festigkeit und weniger Risiken birgt für Schnürfurchen und Einziehung und Faltenbildung und sowas. Und daraus ergeben sich dann im Endeffekt auch die Indikationen für das Flaschtrickmaterial. Man verwendet es als hauptsächlich oder bevorzugt bei Patienten mit ausgedehnten Lymph- und Lipödemen, also da, wo entsprechende Gewebeüberhänge da sind, wo sich sonst mit dem Rundstrickmaterial Falten bilden würden oder so Schnürfurchen, oder wenn starke Umfangssprünge bei einer Extremität da sind oder tiefe Gewebefalten, Wammen, schon Beinformen, zum Beispiel auch bei einer Adipositas, wenn Patienten einen sehr schlanken Unterschenkel, aber einen sehr kräftigen Oberschenkel haben und dann hat man manchmal so einen Kalibersprung auf Kniehöhe. Das würde man mit einer normalen Rundstrickversorgung nicht versorgen können. Oder auch Patienten, die eine Polyneuropathie oder eine PAVK haben und man fürchtet sich da vor Einschnürungen. Auch die können sehr davon profitieren, wenn man Flachstrickmaterialien verwendet.
Ja.
Also es ist nicht nur wie früher war das ja so in den Köpfen zumindest sehr stark assoziiert, dass im Prinzip die Flachstrickversorgung nur für Lymphödem-Patienten zur Verfügung stand. Und das ist halt auch was die aktuelle Leitlinie nochmal sehr unterstreicht, dass das Flachstrickmaterial halt nicht an eine bestimmte Indikation gebunden ist, sondern eher an die Extremitätenform und an die Begleiterkrankungen der Patienten.
In der Leitlinie fällt auch häufiger mal der Begriff der Stiffness. Was ist das für eine Größe? Wofür ist die gut? Und die kann man wohl sogar auch auf dem Rezept vermerken.
Genau, also das ist das, was ich im Prinzip so ein bisschen umschrieben habe vorhin mit der Steifigkeit des Materials. Also je höher die Stiffness, desto steifer das Material und desto weniger das Risiko, dass es halt in irgendwelche Schnürfurchen hineingeht. Und es gibt leider bisher keinen Maß, wie die Kompressionsklasse 1 bis 4, dass man die Stiffness sozusagen genau definieren kann. Man kann halt nur mit weniger Mittel oder hoher Stiffness oder Materialfestigkeit auf dem Rezept arbeiten. Aber das macht durchaus Sinn, dass man sich das auch neben der Kompressionsklasse mit überlegt, welche Eigenschaften der Strumpf bei dem individuellen Patienten haben sollte. Also ich sag mal, ein festes Männerbein braucht eine höhere Materialfestigkeit, als wenn ich jetzt bei einer sehr zierlichen Dame zum Beispiel Besenreiber veröde und die anschließend Kompression tragen soll.
Und das kann man auch an die Kompressionsstrumpfhersteller so weitergeben?
Genau, also man würde auf das Rezept, sollte man ja immer schreiben, einmal ein Paar oder ein Strumpf, je nachdem, was man haben möchte. Dann die Länge, also AD, AG, AT, also je nachdem, ob Kniestrumpf, Oberschenkelstrumpf, Strumpfhose. Und dann halt die Kompressionsklasse 1 bis 4, wobei wir uns ja in den allermeisten Fällen irgendwo bei 1 und 2 bewegen. In seltenen Fällen mal bei 3 und ganz, ganz selten nur bei Klasse 4. Und dann kann man halt noch dazu schreiben, die Materialfestigkeit sozusagen.
Was es ja auch noch gibt, sind die MAK, also medizinische adaptive Kompressionssysteme. Was ist das genau und wann kommen die zum Einsatz?
Es handelt sich um unelastische oder relativ wenig elastische überlappende Kompressionselemente, die mit Klettverschlüssen individuell angelegt und dann auch nachjustiert werden können. Das ist ihr großer Vorteil im Gegensatz zu den klassischen Kompressionsstrümpfen, die ja im Prinzip immer gleich sind. Sie können auch durch Patienten und Angehörige relativ einfach selbst angelegt werden, im Gegensatz zum Beispiel zum Kompressionsverband, der ja schon ein bisschen zusätzliches Technikwissen erfordert. Die Patienten könnten es halt auch über den Tagesverlauf selbst neu einstellen und auch wenn der Beinumfang sich im Verlauf reduziert, im Laufe einer Therapie, kann das halt entsprechend immer wieder nachreguliert werden. Und das Ziel ist halt, die Selbstständigkeit und Adhärenz der Patienten zu verbessern. Sie sind halt insbesondere sinnvoll in der initialen Entstauungsphase von Lymphödemen oder venösen Ödemen, aber auch bei Patienten mit einem Ulcus cruris venosum oder auch zur langfristigen Behandlung bei Ödempatienten oder Ulcus-Patienten, wobei man da manchmal einschränken muss, dass das MAK-Material schon etwas stärker aufträgt als jetzt zum Beispiel hinterher ein gut passender Strumpf. Also in dem Moment, wo die Beinform relativ endgültig ist sozusagen oder weitestgehend entstaut, da macht es Sinn, auf einen Strom zu wechseln. Aber möglich ist es, sind die Max sowohl in der Entstauungs- als auch in der Erhaltungsphase einzusetzen. Mhm. Und man kann sie auch kombinieren, also zum Beispiel Patienten, die 10 Kappen benötigen, weil die gibt es halt bei den Max jetzt nicht, die könnte man halt zusätzlich auch verordnen zu den Max.
Ah ja.
Ein bisschen schwierig ist es, oder bis vor einigen Jahren war es so, dass viele Max halt noch keine Hilfsmittelnummer hatten. Da war dann das Problem in der Verordnung, dass sie halt unter die Verbandsmaterialien fielen. Jetzt sind zwar diese Hilfsmittelnummern da, das macht die Verordnung ein bisschen einfacher. Allerdings ist im Moment die Erstattung oder Genehmigung dieser Max recht problematisch oder langwierig. Also in vielen Fällen werden sie leider abgelehnt von Seiten der Kasse oder die Genehmigung dauert extrem lange, sodass das ein zwar, sagen wir mal, aus medizinischer Sicht sehr gutes Hilfsmittel ist, aber im klinischen Alltag ja oft für viel Frust bei Verordnern und Patienten sorgt, weil man es dann doch nicht bekommt oder lange dafür kämpfen muss.
Werbung.
Die Basis für jede erfolgreiche private Geldanlage ist eine gute Strategie. Setzen Sie bei Ihrer Geldanlage auf die richtigen Experten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Wir beraten Sie, welche Vermögensverwaltung zu Ihnen passt. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung. APO-Bank, die beste Wahl für gesunde Finanzen.
Viele Patienten, die Kompressionsstrümpfe tragen, haben ja oft nicht nur die eine Venenerkrankung. Gibt es Komorbiditäten oder andere Faktoren, die eine Kompressionstherapie verkomplizieren oder eine Kontraindikation darstellen oder eben auch eine Überweisung zum Facharzt notwendig machen?
Also besondere Vorsicht sollte man walten lassen, wenn man den Verdacht auf arterielle Durchblutungsstörungen hat, also zum Beispiel, wenn die Fußpulse fehlen oder belastungsabhängige Beinschmerzen da sind, hohe Schmerzen oder schlecht heilende Wunden an den Beinen oder aber auffällige Blässe an den Füßen oder immer wieder kalte Füße, dann sollte vor der Verordnung der Kompression auch eine arterielle Diagnostik erfolgen. Und daraus ergeben sich dann im Prinzip auch die Kontraindikationen, wenn man zum Beispiel eine fortgeschrittene TAVK mit einem ABI unter 0,5 hat, dann sollte keine Kompression angewendet werden oder wenn der Knöchelarteriendruck unter 60 mm Hg systolisch ist, dann sollte man aufpassen oder der Zehendruck unter 30 mm Hg oder aber wenn die Patienten eine dekompensierte Herzinsuffizienz im Stadium 3 oder 4 haben oder wenn ja sehr ausgedehnte entzündliche Prozesse da sind, wie zum Beispiel eine septische Phlebitis oder eine komplette Thrombose des Beines, dann sollte man keine Kompression durchführen. Individuelle Nutzenrisikoabwägungen ist sinnvoll und notwendig, wenn man halt nässende Dermatosen hat. Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass man sich da eventuell weitere Hilfsmittel bedient, also sowas wie Unterziehstrümpfen. Oder wenn man den Verdacht auf Materialunverträglichkeiten hat, also manchmal kann das passieren, wenn die Silikonhaftränder werden nicht von allen gut vertragen oder dunkle Farben sind manchmal auch ein Problem, sind aber wirklich extrem selten, dass da echte Allergien austreten. Schwere Sensibilitätsstörungen an den Füßen, da muss man halt vorsichtig sein, dass der Druck im Prinzip nicht zu hoch ist, weil der Patient dann Beschwerden durch einen zu hohen Druck nicht merken würde. Das Gleiche, also insbesondere zum Beispiel beim Diabetes oder Patienten mit einer Polyarthritis, die haben oft auch das Problem, dass der Strumpfdruck als zu unangenehm empfunden wird, also dass das an den Gelenken dann eher schmerzhaft ist. Das ist aber auch nicht bei jedem Patienten gleich. Da muss man sich dann manchmal etwas rantasten und gegebenenfalls auch die Kompressionsklasse sozusagen als Kompromiss reduzieren. Das ist ja auch eine wichtige Botschaft der aktuellen Leitlinie, dass man also nicht nach dem Motto viel hilft viel vorgeht, sondern eher den niedrigsten möglichen oder medizinisch sinnvollen Druck wählt unter Berücksichtigung der Begleiterkrankungen.
Gibt es noch weitere zentrale Botschaften in der Leitlinie?
Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Leitlinie halt betont, dass die Kompression keine Einheitsbehandlung ist. Das heißt, dass die Kompressionsmittel, der Druck, die Strickart und die Versorgungslänge immer individuell an den Patienten angepasst werden sollten. Also nicht so pauschal Kompressionsklasse 2 bis zum Oberschenkel für alle, sondern halt wirklich individuell geschaut wird, was man aus diesem Portfolio an Kompressionsmitteln denn wählt. Und dass man halt ja den Stellenwert der Max nochmal hervorhebt, wie gesagt, mit den Einschränkungen, die es im Moment im klinischen Alltag da so gibt. Neu in der Leitlinie sind auch Indikationen oder nochmal hervorgehoben postoperative Reperfusionsödeme, aber auch die entzündlichen Dermatosen, über die wir gerade schon gesprochen haben, die Beschwerden in der Schwangerschaft. Die Schmerzreduktion beim Lipödem als Indikation, also nicht nur zur Ödemreduktion, sondern wirklich zur Schmerzreduktion eingesetzt, die Kompression. Dann diese taxaninduzierte Polyneuropathie, über die wir vorhin auch schon gesprochen hatten. Ja, und wie gesagt, die Bedeutung der niedrigsten wirksamen Kompressionsklasse, um die Adhärenz einfach zu verbessern.
Ja, dann möchte ich jetzt einmal zum praktischen Umgang mit Kompressionsstrümpfen kommen. Was kann die Hausärztin oder der Hausarzt dem Patienten erklären, um die Adhärenz zu fördern?
Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man schaut gemeinsam mit dem Patienten, wo ist der beste gemeinsame Nenner sozusagen. Also wenn der Patient von vornherein signalisiert, er zieht die Kompressionsstrumpfhose nicht an, dann macht es halt auch keinen Sinn, ihm die zu verordnen, sondern man sollte dann halt schauen, was ist medizinisch sinnvoll und was ist für den Patienten umsetzbar. In vielen Fällen reichen halt tatsächlich Kniestrümpfe aus. In vielen Fällen kann man tatsächlich auch auf eine Kompressionsklasse 1, dann vielleicht mit etwas höherer Stiffness, also mit etwas höherer Materialfestigkeit wechseln, um einen entsprechend hohen Arbeitsdruck zu erzeugen, bei gleichzeitig aber relativ geringem Ruhedruck. Man kann gemeinsam realistische Trageziele vereinbaren, also dass der Patient zunächst vielleicht die Strümpfe nicht 12 Stunden am Tag trägt, sondern vielleicht mal 4 oder 6 oder 8. Also dass man sich da so ein bisschen langsam rantastet, dass man, wobei zum Beispiel Beschwerden unterm Silikonband auftreten bei den Fachrändern, dass man nicht gleich die ganze Therapie verwirft, sondern da dann auch versucht, individuelle Lösungen zu schaffen. Also zum Beispiel von statt Oberschenkelstrümpfen mit Haftrand dann eine Strumpfhose wählt. Für Patienten, die adipös sind, gibt es auch sogenannte geteilte Versorgung, also bei Lipödem und Lymphödemen, dass man zum Beispiel eine Art Bermuda und Oberschenkelstrümpfe oder Capri-Hose und Unterschenkelstrümpfe verordnen. Das geht aber tatsächlich nur in dem Flachstrickbereich. Oder bei Lipödem-Patientinnen auch Leggings, dass zumindest die Füße frei sind. Das ist auch gerade im Sommer ganz angenehm. Dass man an An- und Ausziehhilfen denkt, die man auch mit verordnen kann, um dem Patienten möglichst viel Freiheit in der Behandlung Anwendung zu lassen und dass er vielleicht nicht auf den Pflegedienst oder Angehörige angewiesen ist, die ihm da helfen. Diese An- und Ausziehhilfen kann man auch entsprechend mit Begründung verordnen, aber sie müssen halt auf ein separates Rezept, also nicht zusammen mit dem Kompressionsstrumpf, auf dasselbe Rezept schreiben. Und ansonsten muss der Patient halt vor allem aufgeklärt sein, wozu das Ganze. Also sprich, was bringt ihn das, wenn er die Kompression trägt? Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass er versteht, wo der Sinn des Ganzen ist. Und ich erkläre meinen Patienten das oft so, also zum Beispiel, wenn sie mich fragen, wie lange brauche ich jetzt die Kompression? Sie haben ein schweres Venenleiden und es ist klar, das wird auch nie wieder ganz verschwinden. Das ist im Prinzip die Lebensversicherung für ihr Bein. So muss man das in vielen Fällen sehen. Ja. Die Alternative ist sonst leider oft das offene Bein und das ist dann auch nicht optimal.
Kann man theoretisch auch 2 medizinische Kompressionsstrümpfe übereinander tragen? Also zum Beispiel 2-mal Klasse 1 ergibt dann Klasse 2?
Ja, das macht man sicher zum Beispiel auch bei diesen sogenannten Ulkus-Kompressionsstrumpfsystemen zunutze. Da werden ja tatsächlich 2 Strümpfe übereinander gezogen, also Unterstrumpf und Oberstrumpf, die dann in dem Falle bei den Ulkus-Kompressionsstrümpfen jetzt ein Klasse 1 und ein Klasse 2 Strumpf sind, ergibt dann insgesamt einen Strumpf der Klasse 3. Man muss allerdings so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass durch dieses Übereinanderziehen der Strümpfe die Festigkeit insgesamt auch höher wird. Also das heißt, der Arbeitsdruck steigt nochmal deutlich mehr an durch dieses Übereinanderziehen der Materialien. Und es wird natürlich auch deutlich wärmer am Bein. Also durch gerade bei außen schon warmen Temperaturen kann das hin und wieder für den Patienten auch unangenehm sein. Aber es ist natürlich deutlich zu ziehen, wenn ich 2 Klasse 1 Strümpfe übereinander ziehe, als wenn ich einen Klasse 2 Strumpf versuche anzuziehen.
Apropos Wärme, wir haben jetzt Anfang August und es ist sehr warm. Haben Sie Tipps für heiße Sommertage? Ich kann mir vorstellen, dass das Tragen von Kompressionsstrümpfen dann sehr herausfordernd sein kann.
Ja, also wobei man sagen muss, dass viele Patienten, die den Strumpf wirklich brauchen und dadurch Linderung erleben, den auch tatsächlich in der Sommerzeit oder insbesondere in der Sommerzeit gerne tragen, weil das halt die Jahreszeit ist, wo die Beschwerden dann am intensivsten sind, also die Beine am stärksten anschwellen. Sinnvoll ist es halt, den Strumpf möglichst morgens anzuziehen, bevor das Bein angeschwollen ist, dass es nicht schon von vornherein so prall ist und der Strumpf dann gar nicht mehr richtig sitzt. Wenn möglich, dass man atmungsaktive oder dünnere Materialien für die Sommerzeit wählt, aber das ist medizinisch nicht immer möglich, aber man kann zum Beispiel versuchen, die Strumpflänge zu reduzieren. Wie gesagt, in vielen Fällen reicht halt der Kniestrumpf aus und es muss nicht immer der Oberschenkelstrumpf sein. Man sollte auf jeden Fall eine Wechselversorgung haben, um die Strümpfe dann auch im Tagesverlauf vielleicht sogar mal wechseln zu können und nicht erst am Abend. Oder man kann halt auch zwischendurch Strumpfpausen einlegen, also dass der Patient die Strümpfe morgens 4 Stunden trägt, sich dann zum Mittagsschlaf hinlegt und nachmittags die Strümpfe dann wieder anzieht. Also die müssen nicht den ganzen Tag am Bein bleiben, solange zwischendurch die Beine auch mal hochgelegt werden können. Man kann die Strümpfe auch mal im Kühlschrank lagern oder man kann sie anziehen und mit so einer Wasserspritze ansprühen und empfindet dann in der Regel diese Verdunstungskühle ganz angenehm. Man sollte natürlich mit der Kompression generell, also das sind so allgemeine Maßnahmen bei der Wärme, sich nicht unbedingt in die heiße Mittagssonne stellen und man sollte auch versuchen, ausreichend zu trinken, um sich halt insgesamt von innen zu kühlen, Fußgymnastik zwischendurch immer mal wieder zu betreiben und manchmal kann es auch sinnvoll sein, pflanzliche Wehenmittel über den Sommer zu nutzen, dass halt die Ödemneigung ein bisschen reduziert ist und man vielleicht tatsächlich auch mal einen Tag mit den Strümpfen pausieren kann. Aber das hängt natürlich immer ganz individuell von dem Patienten und der Begleiterkrankung ab. Oder einfach auch mal mit den Strümpfen ins Wasser gehen zwischendurch, wenn man die Möglichkeit hat, am Meer entlang zu laufen. Oder es gibt Patienten, die gehen auch im Schwimmbad mit den Strümpfen schwimmen. Wobei der Wasserdruck selber ja auch schon wie die Kompressionen wirken. Also das muss nicht unbedingt sein, dass man mit der Kompression ins Wasser geht. Man kann die dann auch danach wieder anziehen.
Haben Sie auch Tipps für die Hautpflege? Denn die Haut ist ja oft doch sehr trocken unter den Strümpfen.
Die Trockenheit, Schuppung, Juckreiz, das sind ja sozusagen geplante Begleiterscheinungen der Kompression durch diesen Schubbeleffekt oder Reibeeffekt, den die auf der Hautoberfläche einfach hat. Und von daher ist es vorprogrammiert und die Hautpflege gehört im Prinzip von vornherein dazu. Also das heißt, wenn man Kompression verordnet, sollte man den Patienten immer gleich mit auch Tipps für die Hautpflege geben. Idealerweise sollte diese abends betrieben werden oder wenn man das morgens machen möchte, bevor man die Kompression anwendet oder anzieht, sollte auf jeden Fall Zeit genug sein, dass die Hautpflege einwirken kann, damit sie halt nicht im Strumpf sitzt, sondern tatsächlich auch am Bein. Es sollten möglichst rückenfettende, duftstoffarme, allergenarme Pflegeprodukte sein, die möglichst auch parfümfrei sind, um da keine unnötigen Reizungen zu verursachen. Viele Patienten nehmen gerne mal Pflegeprodukte, die zum Beispiel auch pflanzliche Beistoffe enthalten, sowas wie Arnika oder Ringelblume oder so. Das führt oft dann auch langfristig zu Sensibilisierungen und damit zu Schwierigkeiten. Also je weniger da drin ist, desto besser ist es eigentlich. Und entsprechend die Kompression selber sollte halt auch nur sehr milde gereinigt werden, dass da also auch keine Stoffe auf die Haut kommen, die dann Schwierigkeiten machen können.
Wie ist das bei Patienten, die vielleicht gleichzeitig noch eine andere Hauterkrankung haben, zum Beispiel eine Psoriasis oder atopische Dermatitis?
Die sollten halt dann auch entsprechend ihre Hautpflegen am besten abends durchführen. Also insbesondere die Präparate, die bei der Psoriasis eingesetzt werden, sind ja relativ stark rückfettend und ziehen meistens nicht so schnell ein, dass man jetzt nach 20 Minuten oder so die Kompression so ohne weiteres darüber ziehen kann. Also von daher auch da die Anwendung vor allem abends. Die meisten Präparate werden auch nur einmal täglich angewendet, sodass man das ganz gut kombinieren kann. Für Patienten mit einer atopischen Dermatitis gibt es auch die Möglichkeit, also wenn das sehr ausgeprägte Befunde sind, Kompressionsmaterialien mit Silberfäden zu nutzen, um einfach da die Reizungen und auch die bakterielle Übersiedlung an der Haut zu reduzieren, weil man ja weiß, dass das dann die atopische Dermatitis sonst auch schubaktiv machen könnte. Die Schuppenflechte reagiert ja selbst auch relativ empfindlich auf mechanische Reizungen. Also da gibt es ja dieses sogenannte Köbner-Phänomen, sodass das tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig sein kann. Das kann man halt auch versuchen, durch Reduktion der Kompressionsklasse ein bisschen zu minimieren. Wobei man sagen muss, dass in der heutigen Zeit bei Patienten, die eine sehr ausgedehnte und schwere Schuppenflechte haben und dann meistens ja auch Systemtherapeutika bekommen, die Krankheitsverläufe so gut zu kontrollieren sind, dass da gar nicht mehr so viel Schwierigkeiten gibt. Also dass die Erkrankung so ruhig ist, dass die Kompression da kein großes Hindernis mehr darstellt.
Zum Schluss, gibt es sonst noch etwas, woran gedacht werden sollte oder etwas, das Sie auch gerne noch erwähnen wollen, wenn es um Kompressionsstrümpfe geht?
Also mir persönlich ist es halt auch immer wichtig, dass man versucht, mit dem Patienten ein geeignetes Material zu finden, was dann auch tatsächlich am Bein landet. Das Material ist halt zu schade, um in der Schublade zu liegen. Es ist ein teures Hilfsmittel. Wichtig ist, die Patienten auch nochmal dran zu erinnern, dass sie das Anrecht haben, auch ganz unabhängig jetzt von der Versicherung, also gesetzlich oder privat, dass ihnen bei der Erstversorgung halt eine Doppelversorgung zusteht, also ein Paar sozusagen, was dann am Bein ist und eine Wechselversorgung, um einfach auch hygienisch da arbeiten zu können, dass die Strümpfe idealerweise auch jeden Tag gewaschen werden sollten und dass die Patienten auch alle halbe Jahre ein Anrecht auf eine neue Versorgung haben. Also dass man nach einem halben Jahr das Strumpfmaterial dann auch wieder erneuern kann.
Ja.
Es ist nicht so, dass die dann ihre Wirkung komplett verloren haben, aber sie lässt halt nach mit der Zeit. Und entsprechend sollte man diese Möglichkeit auch nutzen, sich dann alle halbe Jahre ein neues Paar wieder verordnen zu lassen. Ja. Und wenn man Patienten hat, die zum Beispiel beruflich sehr stark strapaziert sind mit ihrer Kompression, also sprich die Strümpfe sehr abgenutzt werden durch das Tragen von Arbeitsschuhen oder aber auch Kinder, die noch im Wachstum sind, oder dass durch große Gewichtszu- oder Abnahmen sich die Umfänge extrem verändern, dann ist auch unabhängig von diesem halbjährlichen Intervall eine Neuverordnung möglich.
Mhm.
Dann muss man es nur entsprechend begründen, also zum Beispiel durch Umfangsänderung oder durch berufliche intensive Nutzung und sowas.
Ja.
Das ist dann durchaus machbar.
Gibt es eigentlich spezielle Venensportgruppen, die man auch Patienten empfehlen kann?
Ja, also die gibt es aber sehr, sehr selten in Deutschland, muss man sagen. Also deutlich weniger als die Herzsportgruppen. Von daher sollte man den Patienten auf jeden Fall Bewegung empfehlen, weil Kompression und Bewegung gehören eigentlich immer zusammen. Dabei geht es auch nicht um Hochleistung, sondern wirklich um, ja, jeder Schritt zählt sozusagen. Aber es gibt leider tatsächlich wenig Venensportgruppen über Deutschland verteilt.
Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses umfassende und äußerst informative Gespräch. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich ganz viel davon mitnehmen konnten. Und wen dieses Thema weiter interessiert und noch ganz viel mehr darüber erfahren möchte, denen möchte ich gerne den Podcast von der Frau Reich-Schupke empfehlen, den sie mit ihrer Kollegin Professor Birgit Kahle aus Lübeck gemacht hat. Den finden Sie unter dem Stichwort Venendocs. Wenn Sie den in Ihre Suchmaschine eingeben, finden Sie den sofort. Und der ist auch absolut hörenswert und geht über alle möglichen Themen, nicht nur Venen, also auch die Arterien werden da beleuchtet. Und er ist sowohl für Ärzte definitiv nicht langweilig und auch für Patienten spannend und nicht zu kompliziert. Also sie bringen diese beiden Gruppen sehr gut zusammen. Also alle haben da etwas davon. Das kann ich Ihnen empfehlen, da mal reinzuhören. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Frau Reich-Schupke. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.